Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Künstler und Autor Johannes Stüttgen, ein Mann, dessen Leben und Wirken ganz eng mit dem des Aktionskünstlers Josef Beuys verbunden war und ist. Kunst ist für ihn ein ganz weites Feld, die Leidenschaft fürs Denken und das Weiterwirken in die Gesellschaft, das gehört unbedingt dazu. Willkommen, Johannes Stüttgen. Grüß Sie.
Ja, ich grüße Sie auch.
Kunst für Sie viel mehr als, ich sag mal, Bilder an der Wand. Zugleich haben Sie in Ihrer Kindheit ja viel gemalt und viel gezeichnet, Herr Stüttgen. Wie oft malen und zeichnen Sie denn heute noch?
Naja, also als Kind habe ich natürlich sehr viel gezeichnet, aber das tun ja alle Kinder. Und bei mir ist es so, dass ich es immer noch tue. Das heißt, in gewisser Weise auch Kind geblieben bin.
Schön.
Das gehört aber auch mit zur Kindheit dazu, dass sie weiterwirkt und dass man aus dieser Kindheit, ja, man kann sagen, zapft.
Und jetzt, wir sind einander zugeschaltet, wir können uns leider nicht sehen. Haben Sie für alle Fälle einen Stift dabei, falls Sie zwischendurch mal was skizzieren müssen?
Ja, den habe ich auf jeden Fall dabei. Und dass wir uns nicht sehen können, trifft sich gut, denn wir sprechen ja auch über die unsichtbare Plastik. Das ist ein Begriff, den ja Josef Beuys geprägt hat.
Herr Stüttgen, den Rheinländer, den hört man raus, am Niederrhein aufgewachsen. Das betonen die Niederrheiner gerne, dass sie Niederrheiner sind und nicht einfach Rheinländer. Warum eigentlich?
Naja, weil wir eben die große Anstrengung haben, wir müssen die Berge selber bauen. Wir kommen aus dem Flachland und müssen allmählich nach oben kommen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, denn letztlich gilt das ja für jeden Menschen.
Und wo ist die Grenze so zum klassischen Rheinländer?
Ja, ich vermute mal, dass die Grenze so um Köln herum ist.
Da ist dann eine ganz andere Welt.
Ich nehme an, ja. Köln ist wieder was anderes. Aber wir sind natürlich miteinander verbunden durch den Rhein.
Sie sind 1945 geboren, ein Nachkriegskind.
Naja, eigentlich schon ein Kriegskind. Denn 1945 im Januar war der Krieg ja noch nicht zu Ende.
Aber da haben Sie nicht mehr so viel von mitgekriegt.
Diese, das weiß ich nicht,
arme Zeit danach, die haben Sie wahrscheinlich gespürt, erlebt. Ist davon was in Erinnerung geblieben?
Ja, es war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Also ich habe eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt auf dem Land. Und an die erinnere ich mich sehr gerne. Und sie ist eigentlich für mich immer noch eine Quelle.
Was zapfen Sie daraus?
Ich zapfe daraus bestimmte Ideen oder Gefühle, Empfindungen, die ich für den heutigen Verstand dringend brauche.
Beispiel?
Naja, also zum Beispiel die Tatsache, dass, sagen wir einmal, die menschlichen Bedingungen sehr viel umfassender sind als das, was man im Moment im Bewusstsein hat. Also mir geht es eigentlich auch um eine permanente Bewusstseinserweiterung.
Die Welt hinter der Welt?
Ja, die Welt hinter der Welt, die eigentliche Welt, die durch die bekannte Welt ja nur verdeckt ist.
Jetzt sind wir eigentlich schon viel tiefer hineingesprungen, als ich ursprünglich wollte, Herr Stüttgen.
Ja, das geht Ihnen nicht anders als anderen auch.
Es heißt, Sie hätten schon ganz früh als kleiner Junge, als Teenager existenzielle Fragen umgetrieben. Zum Beispiel, warum kommen wir überhaupt auf die Welt, wenn wir dann doch wieder sterben? Also ganz früh, ja. Gedankenkreise um die letzten Dinge. Wie müssen wir uns Sie als kleinen, jungen Menschen vorstellen, den solche Dinge treiben?
Ich weiß nur, dass ich tatsächlich durch solche Fragen von Anfang an sehr früh getrieben worden bin.
Als kleiner Junge schon?
Ja, als kleiner Junge. Zum Beispiel habe ich immer gefragt, wenn Gott allmächtig ist und alles gemacht hat, wer hat ihn dann gemacht? Hat er sich selber auch gemacht? Und wenn er sich selbst gemacht haben sollte, dann müsste er ja schon früher da gewesen sein, als er da war. Und das waren für mich interessante Fragen.
Kind hinterlässt ratlose Eltern.
Ja, gut, aber diese Ratlosigkeit, die war ja erstmal bei mir selber. Und ich wusste ganz genau, dass diese Ratlosigkeit praktisch meinen Willen angetrieben hat, sie zu überwinden.
Es war eine Familie, in der Bildung ganz besonders wichtig war. Ist das
ja
richtig?
Das kann man so sagen. Mein Vater war Lehrer an einer Schule, einer Volksschule. Und er war außerdem auch theologisch vorbelastet.
Und dann hatte er einen kleinen Jungen, der fragte nach der Ursprungsfamilie von Gott.
Ja, so kann man es sagen.
Da hatte er viel zu tun.
Ja, natürlich, ja klar. Er hatte viel mit mir zu tun, aber ich hatte nun auch viel zu tun. Klar.
Sie haben aber eben auch als Kind viel gemalt, viel gezeichnet. Mhm. War das sozusagen die sinnliche Seite neben dem Gedankenexperimenten des Teenagers, des Jungen?
Ja, in der Kindheit lässt sich das Sinnliche vom Übersinnlichen oder Untersinnlichen gar nicht unterscheiden. In der Kindheit ist das ja eine Einheit. Und dieses, sagen wir mal, Verstandesmäßige entwickelt sich ja eigentlich erst aus dem Kindlichen heraus. Aber man sollte das Kindliche dabei nicht verlieren. Natürlich ist es sinnlich, vor allen Dingen in dem Sinne, dass es einen Sinn hat.
Was haben Sie denn als Kind sinnlich gemalt, gezeichnet?
Naja, alles, was anlag. Also zum Beispiel habe ich die Schöpfungsgeschichte gemalt. Ich erinnere mich noch an ein Bild, wo oben der Schöpfer ganz oben steht und unter aus ihm heraus kommen alle Erscheinungen, die mir als Kind vertraut waren. Die Tiere, die Bäume, die Pflanzen, die Flüsse, die Berge, alles.
Zu Gast ist der Künstler und Autor Johannes Stüttgen. Er hat sich eben für uns als einen sehr früh, sehr sinnsuchenden jungen Menschen beschrieben. Und diese Fragen, Herr Stüttgen, mündeten dann erstmal in ein Theologiestudium, katholisch, bei Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt, damals Professor in Münster. Professor Ratzinger als Lehrer war gut?
Ja, sehr gut. Sehr gut. Der hatte 4 Vorlesungen in der Woche, alle 4 um 8 Uhr in dem größten Hörsaal der Stadt Münster, der Universität Münster. Und der Hörsaal war brechend voll.
Um 8?
Um 8 Uhr morgens. Und das will was heißen.
Mhm. Sie haben also gerne bei ihm gelernt?
Ja, schon. Ich war von ihm sehr beeindruckt, muss ich sagen. Vor allen Dingen nicht nur von seiner Intelligenz, sondern vor allen Dingen auch von seiner Bescheidenheit. Jedes Mal, wenn ich morgens aus dem Omnibus zur Universität ausstieg, da fuhr er mit seinem Fahrrad an mir vorbei, Baskenmütze über dem Kopf. Aber er hat aus seiner Person überhaupt gar kein Aufhebens gemacht. Das hat mich sehr beeindruckt.
Trotzdem haben Sie das Theologiestudium nach einem Jahr aufgesteckt. Hat Ratzinger was falsch gemacht?
Nee, ich habe aufgehört nicht wegen Ratzinger, sondern trotz Ratzinger. Denn ich habe einfach das, was ich gesucht habe, damals nicht gefunden.
Sie hätten ja ein bisschen weiter üben können im Theologiestudium.
Das ja, schon, aber
war falscher Dampfer.
Ja, sagen wir mal so, die innere Stimme hat mich im Grunde genommen, hat mir gesagt, jetzt musst du noch woanders hin.
Das woanders war dann erstmal das Puppenspiel. Also Sie haben die Flucht vor der Theologie ergriffen und landeten beim Hohensteiner Kasper.
So ist es.
Das ist eine sehr andere Welt.
Ja, das ist eine andere Welt, die kannte ich aber eben aus meiner Kindheit noch. Und deswegen bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, da erstmal eine Auszeit zu nehmen.
Könnten Sie das heute noch mit einer Handpuppe ein Märchen zaubern?
Ja, natürlich. Das ist kein Problem.
Aber Sie haben da sofort vom Theologiestudenten, Großintellektuellen her auf die Puppe umgeschaltet und dann mit Lust gespielt?
Ja, mit Lust. Ich habe damit gespielt, aber das Puppenspiel war für mich vorher schon, sagen wir einmal, eine bestimmte Idee. Nämlich die Idee der Abhängigkeit vom Puppenspieler. Die Puppen sind ja abhängig vom Puppenspieler und damit kam für mich immer die Selbstbestimmungs- und die Freiheitsfrage ins Spiel. Ich habe mich damals dafür sehr interessiert.
Das glaube ich zu verstehen, wenn Sie mit einer Puppe spielen, weil die Puppe von Ihnen abhängig ist. Aber das ist natürlich ein Punkt, der 5- bis 7-Jährige, die Kasper gucken wollen, nicht so wirklich interessiert.
Nein, aber für die Kinder ist das interessant, weil sie, wenn sie eine Puppe erleben, ohne daran zu denken, immer etwas miterleben, was im Hintergrund spielt. Das heißt, sie erleben immer eine andere Ebene noch mit. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man hinter aller Erscheinung, in dem Falle wäre es eine Puppe, noch andere Wirklichkeiten spürt.
Haben Sie ein Lieblingsmärchen, was Sie gerne gespielt haben mit den Puppen?
Ich habe ein Lieblingsmärchen, das habe ich allerdings nicht gespielt. Das ist das Märchen von der Gänsemarkt.
Das kenne ich noch nicht.
Ja, das ist wunderbar. Das sollten Sie mal lesen von den Gebrüder Grimm. Da geht es um das Pferd Falada, ein Schimmel, der die Wahrheit vertritt.
Ein Schimmel, der die Wahrheit vertritt.
Ja, der wird nachher von einer bösen Magd wird der enthauptet. Das Haupt hängt dann über einem Stadttor. Und die Königstochter, die mit diesem Schimmel eigentlich befreundet war, die geht durch dieses Stadttor hindurch und sagt dann immer, O du Faller, da du hangest, wenn das deine Mutter wüsst, ihr Herz tät ihr zerspringen.
Sie kennen das noch auswendig. Ich merke, ich habe was nachzuholen.
Ja, ich habe es jetzt falsch zitiert, aber es reicht.
Herr Stüttgen, dann aber eben doch Kunststudium an der Akademie in Düsseldorf in den aufwühlenden 1960ern und bei Joseph Beuys. Wieder ein Sprung. Theologie, Puppenspiel, Joseph Beuys. Wie erinnern Sie denn die erste Begegnung mit ihm?
Die erste Begegnung mit ihm, die war sehr präsent, sage ich einmal. Ich sah ihn in einem sogenannten Ringgespräch in seiner Klasse unter vielen anderen da sitzen und erkannte ihn sofort. Ich sah einfach, da sitzt ein Mensch. Da saßen zwar noch viele andere Menschen, aber da merkte ich, da sitzt ein Mensch. Fragen Sie mich nicht, woher ich das wusste.
Alles, was mit Beuys zusammenhängt, ist irgendwie Ihnen zur Lebensaufgabe geworden. Joseph Beuys, ein weltbekannter Aktionskünstler, gestorben 1986, das ist mit Verlaub fast 35 Jahre her. Herr Stüttgen, wenn Sie einem jungen Menschen ganz knapp erklären sollten, wer das war und was ihn auszeichnete. Sportliche Aufgabe, wie ginge das?
Naja, Joseph Beuys war jemand, der ganz unmittelbar erlebbar war. Nicht nur als Künstler, sondern auch einer, der sofort, wenn er auftrat, die Kunst selber in Erscheinung brachte. Das nannte er den erweiterten Kunstbegriff. Das heißt, man wusste unwillkürlich, wenn man mit ihm zu tun hatte, dass sein Konzept sehr viel weiter gespannt war und sehr viel tiefer reichte als alles das, was bis dahin in der Kunst geschehen war.
Kunst, die man nicht unbedingt sehen, aber denken muss?
Ja, aber die man vor allen Dingen spüren kann. Das heißt, das Denken kommt ja erst dazu, die man denken kann, aber vorher auch erleben muss. Das heißt, man muss diesen Kunstbegriff buchstäblich erleben. Und zwar erleben als die eigene Sache.
Im Gespräch?
Im Gespräch, in der Korrektur. Beuys war ein sehr, sehr strenger Lehrer, der eigentlich eine Art Hebamme war für alles das, was in seinen Studenten geboren werden wollte. Und das hat mich sehr beeindruckt.
Wir sprechen jetzt über Gespräche, Begriffe, Kunst, die man erleben muss, aber Ausstellungen, die gab es dann doch irgendwie auch. Das muss man doch irgendwie auch sehen können.
Ja, aber ich habe zum ersten Mal Dinge von Beuys gesehen, da war ich bereits schon ein Jahr lang sein Student. Das heißt, für mich war eigentlich Beuys der Künstler als Lehrer. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass er irgendetwas Ausstellbares überhaupt macht. Und deswegen fiel ich aus allen Wolken, als nach einem Jahr ich eine Einladungskarte bekam. Da stand drauf, Ausstellung Joseph Beuys im Städtischen Museum Mönchengladbach im Herbst 1967.
Verzeihen Sie mir, es ist trotzdem nicht so ganz einfach, sich vorzustellen, was da eigentlich los war, wenn da morgens um 10 eine Klasse kam und da saß mittendrin Joseph Beuys. Was passierte denn dann?
Naja, also jeder hatte dann nun in diesem Raum hatte der so seine Arbeit. Und Beuys war jemand, der durch diese Klasse, der immer durch die Klasse strich, der immer anwesend war, den man fragen konnte, der einem Tipps gab. Jeder hatte seine Arbeit dabei zu tun.
Die Arbeiten waren dann gezeichnet, gemalt,
ja,
Skulptur oder sowas?
Ja, alles Mögliche. Interessanterweise eben auch in dieser Beuys-Klasse, die eigentlich eine Bildhauerklasse war. In der Klasse wurden auch gemalt, gezeichnet, es wurde aber auch musiziert und es wurde eben auch in dieser Klasse gesprochen.
Es gibt wohl keinen einzigen Artikel über unseren Gast Johannes Stüttgen. Ich habe zumindest keinen gefunden und saß vor einem erklecklichen Stapel. Kein Artikel, in dem nicht irgendwo Joseph Beuys erwähnt wird, der Aktionskünstler, der 1986 weltberühmt starb. Johannes Stüttgen ist so eine Art Beuys-Erklärer geworden, auch mit Leidenschaft. Und ich hörte, Herr Stüttgen, es würde Sie nicht verletzen, wenn man Sie einen Jünger nennt.
Na, warum sollte mich das verletzen?
Vielleicht, weil man dann nicht so richtig weiß, wer man selber ist.
Ja gut, aber man weiß ja, warum man dem nachfolgt. Das heißt, man weiß sehr wohl, wer man selber ist, wenn man an diesem Punkt nämlich einfach erkennt, dass man selber noch ungeheuer viel zu lernen hat.
Was haben Sie denn so bewundert, dass er eigentlich Ihr ganzes Leben, dass er schon wesentlich länger ohne Beuys als mit Beuys stattfindet, beeinflusst hat?
Na, was mich bewundert hat und elektrisiert hat, war einfach die Stimmigkeit, mit der er bestimmte Perspektiven in der Zukunft eröffnet hat. Er hat eine vollkommen neue Weltsicht in die Sache reingebracht, in die Kunstsache. Er hat gesagt, dass die Kunst sich auf jeden Menschen bezieht, dass jeder Mensch ein Künstler ist und dass jeder Mensch eine künstlerische Formverantwortung hat, nämlich für die Erdverhältnisse.
Ich greife mal ein konkretes Beispiel heraus, an dem man das vielleicht bisschen plausibler machen können, kann. Die 7000 Eichen, die erste gepflanzt auf der Documenta in Kassel, die letzte, dann Jahre später nach dem Tod von Beuys, neben der ersten, 7000 Eichen zusammengedacht. Das gibt schon einen ganz ordentlichen Wald. Welche Idee steckte hinter diesem Kunstprojekt der 7000 Eichen?
Naja, es war die Idee, dass Beuys eigentlich gesagt hat, wir brauchen die Intelligenz der Bäume in Zukunft. Wir brauchen nicht nur die Intelligenz der Bäume, wir brauchen eigentlich die Intelligenz der Natur in unserem menschlichen Konzept. Wir müssen etwas ins Bewusstsein bringen, was bisher eigentlich immer mehr nur im Unterbewusstsein, sozusagen in der Gewohnheit gearbeitet hat. Wir brauchen jetzt die Natur. Nachdem wir sie vorher sozusagen strapaziert haben, müssen wir sie jetzt mit aufnehmen in den Mitarbeiterstab.
Heute würde man vielleicht sagen, super Öko-Projekt, 7000 Bäume. Da erweist sich ja auch Bürgersinn. Und ja, Beuys war eher so verschrien als Bürgerschreck. Damals war das Echo wohl nicht super Öko-Projekt, oder? Das Echo war wohl erstmal ziemlich anders.
Ja, es ist ja ganz klar, wenn ein neuer Impuls in die Welt kommt, dann stößt er erstmal auf ungeheure Widerstände. Aber gerade darin kann er sich ja bewähren. Und es zeigt sich ja heute, 35 Jahre später, wie richtig Beuys damals bereits schon gelegen hat.
Meinen Sie, er würde heute diese Widerstände, Sie räumen den ganzen Parkplatz mit Bäumen voll und ist alles Quatsch, würde er heute nicht mehr haben? Heute würde man einfach sagen, super Öko-Projekt und Kunst?
Ja, das sowieso. Aber Beuys wäre schon sehr viel weiter mit seiner Fragestellung.
Wir bleiben erstmal im Kleinen. Neben jedem Baum, Herr Stüttgen, stand eine Basaltstele. Ja. Die waren alle 7000 vor dem Fredericianum in Kassel abgeladen. Und die Halde, die wurde mit jedem Baum ein klein wenig kleiner. Wofür steht denn der Stein neben dem Baum?
Naja, der Stein neben dem Baum steht für den festen Standpunkt, für das klare Denken, für die Zuverlässigkeit, aber auch natürlich für die absolute Festigkeit der Idee, während die Bäume gleichsam für das Lebendige stehen, also das, was in die Zukunft hinein weiter reicht und was auch über die Bäume weit noch hinausreicht.
Dieses Werk wächst und wächst und wächst bis heute, die 7000 Bäume. Werden die eigentlich besonders begärtnert, weil das Beuys-Bäume sind heute? Sind ja auf der ganzen Welt verteilt. Kümmert man sich besonders um die?
Naja, Gott, man kümmert sich unter Umständen deswegen vom Bewusstsein her besonders um sie, weil man weiß, sie sind Kunstwerk. Und dadurch kommt eine ganz neue Dimension ins Spiel in Bezug auf die Bäume und in Bezug auf die Natur. Denn die ökologische Kraft geht eigentlich von dem Kunstbegriff aus. Aber das ist für viele erstmal nicht so einfach zu verstehen.
Sie haben den vielleicht berühmtesten Beuys-Satz vorhin schon mal einfließen lassen. Jeder ist ein Künstler.
Richtig.
Waren das solche Sätze, die Sie so begeistert haben, dass Sie ja richtungsweisend sind bis heute?
Ja, kann man sagen. Also man kann sagen, jeder Mensch ist ein Künstler, ist im Grunde genommen bereits schon eine Tatsachenbeschreibung, die sich durch die Tatsache der Geburt beweist. Denn man wird ja geboren, damit man auf der Erde sozusagen menschliche Verhältnisse schafft.
Damit man kreativ mittut.
Verantwortung übernimmt, seine Kreativität ins Spiel bringt und vor allen Dingen nicht nur an sich selber denkt, sondern an das Ganze.
Ich habe noch zwei andere Sätze von Beuys, die ich liebe, ohne dass ich mir anmaße, alles bis ins Letzte zu verstehen. Der eine heißt, ich denke sowieso mit dem Knie. Und der andere, Demokratie ist lustig. Da muss man ja dieser Tage womöglich an die USA denken und gleichzeitig lachen und weinen.
Ja, das ist klar. Das ist aber bei tiefen Dingen immer so. Das Lachen und das Weinen gehört miteinander zusammen.
Aber ich denke sowieso mit dem Knie, Humor gehört auch zu diesem Kunstbegriff.
Ja, der Humor ist die Voraussetzung für alles. Denn Humor bedeutet, dass man auch von sich selber Abstand nehmen kann und die Sache sozusagen dann nochmal mit einer ganz kindlichen Fröhlichkeit betrachtet, obwohl man unter Umständen selber zutiefst Schmerzen hat. Humor ist das Wichtigste auf der Welt.
Schafft Nähe und kommt aus der Distanz.
Richtig, wunderbar.
Es gibt ein Foto von Ihnen beiden, Herr Stüttgen, von Ihnen und Josef Beuys, da sehen Sie aus wie Brüder. Beide haben einen sehr ähnlichen Blick, Mund, Nase, zumindest in diesem Moment der Aufnahme auch sehr ähnlich. Vermissen Sie ihn eigentlich?
Nein, ich vermisse ihn nicht, denn er ist ja dauernd da. Ich vermisse ihn überhaupt nicht, sondern ich bin ja gleichsam auf dem Weg, diesen Begriffen immer näher zu kommen und merke, dass es für alle anderen Menschen genauso interessant sein kann wie für mich.
Aber wenn man, ich sag's mal ein bisschen böse, der Ad Latus einer Weltberühmtheit ist, manchmal möglicherweise auch ein bisschen der Prellbock, Bodyguard.
Ja, dann hat man es schwer.
Muss man da nicht irgendwann sein eigenes Selbst in Sicherheit bringen?
Nee, überhaupt gar nicht. Denn das eigene Selbst ist ja sozusagen die Unterlage für all das. Wenn das eigene Selbst nicht wirklich geistesgegenwärtig gewesen wäre, hätte es sicherlich diesen Schritt nicht getan, sich mit einem Weltmeister zusammenzutun.
Okay, soweit die Philosophie. Aber wenn man sich mit einem Weltmeister zusammentut und ist täglich mit ihm zusammen, das kann auch nerven.
Ja, es kann nerven. Nein, es ernährt einen ja nun schließlich auch. Nicht, das ist ja, natürlich muss man da sehr vieles aushalten. Aber wenn Sie einen Berg hoch wollen, um eine schöne Aussicht zu haben, müssen Sie ja auch sich anstrengen und müssen nach oben kommen.
Wenn man Johannes Stüttgen zu Gast hat, dann kommt man nicht umhin, über Josef Beuys zu sprechen. Das haben wir eben getan. Johannes Stüttgen war viele Jahre lang engster Mitarbeiter des Aktionskünstlers. Und er gilt immer noch vielen als der Beuys-Erklärer. Aber schauen wir nochmal auf Ihren eigenen Weg, Herr Stüttgen. Sie haben dann nach oder parallel zum Kunststudium 9 Jahre lang gearbeitet als Kunsterzieher. Mitten im Revier, mitten in Gelsenkirchen.
Richtig.
Konnten Sie da mit den Ideen landen, die Sie uns eben ansatzweise erklärt haben?
Ja, absolut. Denn gerade Gelsenkirchen war für mich ein Schlüsselort. Gelsenkirchen war in gewisser Weise der Mittelpunkt vom Kohlenpott, vom Ruhrgebiet und schon ziemlich am Ende. Und ich dachte, da kannst du noch mal ganz von vorne anfangen. Die Menschen sind sehr, sehr aufnahmewillig, Dinge zu hören, die wirklich in die Zukunft hineinweisen. Sie ist ja eine Arbeiterstadt. Und der Begriff der Arbeit hat mich immer am meisten interessiert. Und zwar der Begriff der Arbeit als Selbstbestimmung.
Und wenn die Schüler da um 9 Uhr in die Klasse kamen und hatten bis 10:30 Kunst bei Ihnen, wie sah das so aus?
Ja, das sah sehr, sehr lebendig aus. Sehr lebendig, denn ich war damals der einzige Kunsterzieher am Grillo-Gymnasium. Und hatte alle Klassen und habe nun versucht, mit all diesen Klassen etwas ins Spiel zu bringen, dass sie die Kunst gespürt haben, erlebt haben.
Was zum Beispiel? Was haben
also,
Sie da gemacht?
Also, dass die Kunst nicht einfach nur ein Schulfach ist, sondern ein richtiger Ort, wo man sich selber erfahren kann, als Mensch, als selbstbestimmter Mensch.
Das heißt, die Kinder, die Teenies, haben alle mitgemacht?
Ja, alle mehr oder weniger, die einen mehr und die anderen weniger und das hat sich natürlich auch ständig verändert und meine Aufgabe war ja, diese Sache einfach ununterbrochen am Leben zu erhalten.
Wie ist das losgegangen, wenn Sie da in die Klasse kamen, haben Sie einfach gesagt, macht mal oder wie kann ich mir das vorstellen, ganz praktisch?
Ja, sagen wir mal, für mich war eine wichtige Frage immer wie, welche Aufgaben stellst du? Weil ich immer dachte, die Kinder, die kommen in die Schule und wissen unter Umständen ja viel mehr als ich. Und dann habe ich ihnen Aufgaben gestellt, die ich selbst nicht hätte lösen können und war immer wieder überrascht, was dabei herauskam. Und diese Überraschung haben die Kinder miterlebt. Das heißt, sie haben gemerkt, meine Aufgaben waren richtige, ja, auch für mich wichtig.
Zum Beispiel?
Na, zum Beispiel habe ich einmal die Aufgabe gestellt, man sollte die Entstehung der Welt malen.
Das hatten Sie ja als kleiner Junge selbst schon gemacht.
So ist es. Aber ich habe das nicht fertiggebracht. Und dann haben die Kinder Ergebnisse geliefert, die mich wirklich vom Hocker gehauen haben.
Gemalt, gezeichnet?
Gemalt, gezeichnet. Übrigens, apropos Hocker, ich saß mitunter dann auch auf einem Hocker auf einem Tisch und habe denen, während sie malten, Märchen vorgelesen zum Beispiel.
Zum Beispiel die Gänsemarkt?
Ja, zum Beispiel die Gänsemarkt. Das heißt, aber auch zum Beispiel ein Märchen aus 1001 Nacht, Hasan von Bassora und die Prinzessinnen der Inseln Wakwak.
Und dann gehofft, dass sich die Prinzessin Quack oder das Pferd Pfalla da in den Köpfen so festsetzen, dass tolle Bilder dabei rauskommen.
Ja, sagen wir mal so, die Kinder haben natürlich auch gemerkt, dass ich daraus jetzt keine Aufgaben ableite, sondern dass dieses Vorlesen nichts anderes war, als eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen, eine Wärmeatmosphäre zu schaffen, in der man dann auch umso besser malen kann.
Und wie fanden das so Ihre Chefs? Also Beuys ist ja aus der Kunstakademie auch zeitweilig rausgeflogen. Sie waren dann, ich sag mal, bestallter Kunstlehrer in Gelsenkirchen. Das kann auch kompliziert gewesen sein.
Ja, nun war ich ja kein Beamter, das wollte ich auch nicht sein, sondern ich war dann unmittelbar dem Direktor untergeben. Und der hat sich natürlich so manches Mal sehr gewundert über Dinge, die dann in Erscheinung traten.
Aber es war dann doch friedliche Koexistenz.
Ja, sagen wir mal so, am Anfang, ich hatte nach einem Jahr erstmal die Kündigung in der Hand. Und dagegen habe ich mich erfolgreich durchgesetzt. Und danach hat sich keiner mehr an mich rangetraut.
Mhm. Sie brauchten ja auch mit diesem Kunsterziehungsberuf schlichten Brotberuf, nicht? Sie hatten Familie. Vom Dauernden über Kunst sprechen kann man auf Dauer ja auch nicht leben.
Ja, man kann dabei vielleicht nicht reich werden, sagen wir mal so. Aber leben kann man schon, weil ja die Kunst einem eine Ernährung ist. Und man sollte nicht unterschätzen, wie wichtig die seelische und geistige Ernährung ist.
Ich mache mal einen großen Sprung, Herr Stüttken. Dann können wir diesen Kunstbegriff noch ein bisschen weiter jonglieren. Ja. Sie haben ihn ja selbst weitergeführt, zum Beispiel im Omnibus. Gibt es den Omnibus noch? Fährt der noch?
Ja, und wie? Der Omnibus ist ununterbrochen auf Reisen. Wenn man jetzt mal von den vier Wintermonaten absieht, da lässt es sich nicht machen, aber er ist ununterbrochen unterwegs und er arbeitet für die Einführung der direkten Demokratie durch Volksabstimmung.
Omnibus für alle heißt es, also nicht nur für die, die Lateinunterricht durchlitten haben. Was verbinden Sie genau mit diesem Gefährt und mit diesem Begriff?
Damit verbinde ich die Tatsache, dass wir ein Fahrzeug für die Zukunft brauchen. Dass wir also sozusagen in Bewegung sein müssen, um herauszufinden, was die Zukunft von uns eigentlich will. Dass eine Stimme hörbar wird, die in jedem einzelnen Menschen dann auch laut wird, nämlich die eigene Stimme. Und die direkte Demokratie ist ja die Vollendung der Demokratie, wo die eigene Stimme nicht jemanden anderen delegiert, sondern für sich selber steht.
Kapieren die Leute, die den Omnibus besuchen und die ihn fahren sehen, kapieren die das?
Ja, selbstverständlich.
Echt?
Nicht immer
Leute
sofort
sind schlau, aber das ist doch ein bisschen sehr entfernt zum Teil.
Nein, es ist sehr einfach. Also man muss einfach wissen, alles das, was man selber versteht, verstehen die anderen auch. Man muss sich natürlich Zeit nehmen. Und das gehört sich ja wohl auch so, dass man die Menschen wirklich mit Ruhe miteinander zu sprechen hat und dass man herausfindet, was sie eigentlich bewegt. Und wenn man diese Ausdauer durchbringt, dann geht irgendwann bei jedem Menschen, auch bei mir selber, das Licht auf.
Direkte Demokratie ist Ihr Ziel, Ihr Ideal.
Ja.
Welche Schritte auf dem Weg würden Sie denn begeistern?
Sagen wir mal, die Schritte, dass man herausfinden muss, wo beginnt man mit der Sache, also wo findet man den Anfang und was ist das Ziel? Das Ziel ist die soziale Plastik. Das heißt, dass ein Kunstwerk, an dem jeder Mensch beteiligt ist, in seiner eigenen Selbstbestimmung. Das ist das Ziel. Und man muss natürlich, um den Ursprung herauszufinden, den in sich selber entdecken.
Wie könnte das praktisch geschehen?
Ja, indem man mit den Menschen spricht, indem man nachdenkt, indem man herausfindet, was sie interessiert, indem man vor allen Dingen aber auch die Lage der Zeit vernünftig analysiert und zum Beispiel mitbekommt, dass die Zeit reif ist für eine solche direkte Demokratie.
Ein Mittel wären zum Beispiel Volksabstimmungen.
ja,
die Sie gerne hätten. Nun steht sowas natürlich immer in der Kritik, wenn man damit arbeiten würde, Volksabstimmungen abzuhalten, zum Beispiel zum Thema Todesstrafe. Und am Tag vor der Abstimmung würde ein Kind ermordet, dann wäre die möglicherweise schnell durch. Klar, das Argument kennen Sie natürlich.
Aber ja, vor allen Dingen ist es eine falsche Beschreibung der Volksabstimmung.
Bis zur direkten Demokratie ist ja noch eine ganze Weile hin, oder?
Ja, aber wir sind tüchtig unterwegs. Also wir sind schon ganz gehörig weit vorangeschritten. Also wenn man heute darüber redet, ist man schon sehr viel weiter, als damals noch vor 50 Jahren der Fall war.
Wo fährt der Omnibus denn gerade und wirbt?
Der wirbt, im Moment fährt er gar nicht, weil wir jetzt November haben und dann lässt sich das nicht mehr machen. Die letzte Station des Omnibuses war Wiesbaden am Schloss Freudenberg.
Und wie viele Fans können Sie schon sicher hinter sich versammeln für Ihre Ziele?
Das ist schwer zu sagen. Also die Fangemeinde ist viel größer, als ich weiß.
Woher wissen Sie das?
Ja, sehen Sie, das ist künstlerische Intuition. Das ist die innere Stimme, die mit mir da spricht. Und ich habe ein sehr aufmerksames inneres Ohr.
Herr Stüttgen, wir haben wenig gesprochen über Ihre Familie bislang, eine Familie mit 3 Kindern. Einer ist gewissermaßen in Ihre Fußstapfen getreten, ein Kochkünstler. Ist Ihr Sohn, führt sogar ein Sterne-Restaurant in München.
Ja, er führte eins.
Aber er kocht noch immer.
Er kocht noch immer, ja, und zwar sehr gut.
Und wie oft bekocht er Sie?
Mich bekocht er so gut wie gar nicht, höchstens mal Weihnachten oder wenn er mal vorbeikommt. Werde ich von meiner Frau bekocht, mindestens genauso gut.
Aber wenn der Sohn da ist, dürfen Sie sich was wünschen?
Ja, natürlich.
Und wie das...
Am liebsten Erbsensuppe.
Was ganz Schlichtes.
Ja, aber die ist sehr kompliziert, die muss man erst mal können.
Eine gute Erbsensuppe.
Ja, das muss man erst mal können.
Kriegen Sie die auch selber hin?
Ich kriege die nicht hin, nee. Ich bin aber ein sehr guter Esser.
Und wie das entsteht, die Erbsensuppe oder der Genuss, mit dem man sie verspeist und die Gespräche, die man dabei führt, ja. Gehört das alles zum erweiterten Kunstbegriff dazu?
Ja, das sind aber Selbstverständlichkeiten, die ja jeder Mensch kennt. Und da jeder Mensch auch ein Künstler ist, ist man schon alleine an diesem Punkt an der Sache mit angeschlossen. Das heißt, die soziale Plastik, die arbeitet tatsächlich schon sehr umfassend, manchmal auch ohne, dass man es merkt.
Es ist ja auch ein unglaublich ermutigender Satz im Grunde. Jeder ist ein Künstler.
Ja, kann man sagen.
Kann man viel Herzenswärme draus nehmen.
Es ist ermutigend, das heißt, er schafft neuen, frische Kraft und Energie für die Aufgaben, die uns bevorstehen.
In diesem Sinne, danke Johannes Stüttgen. Alles Gute. Bleiben Sie gesund.
Wünsche ich Ihnen auch.
Und auch auf die nächste gute Erbsensuppe.
Ja, danke.